Werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich darf Sie heute, wie ich, wenn ich mich umgucke, teilweise zum 11. Mal in diesem Semester, im Rahmen der Ringvorlesung Bildung, Lernen herzlich willkommen heißen. Wenn ich Ihnen heute die Referentin unseres letzten Beitrages in der Reihe vorstelle, dann hat das ein bisschen von Eulen nach Athen tragen. Die Hauptorganisatorin der diesjährigen Ringvorlesung ist den meisten von Ihnen eigentlich bestens bekannt, allerdings, wie ich vermute, in sehr unterschiedlichen Kontexten und in sehr verschiedenen Rollen. Als Professorin am pädagogischen Seminar unserer Universität, als geistige Mutter und Sprecherin des Zentrums für empirische Unterrichts- und Schulforschung, als Senatorin und erste Senatsvertreterin im Stiftungsrat unserer Universität, als Sprecherin der Lenkungsgruppe für Lehrerbildung des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums und des niedersächsischen Kultusministeriums, als Vorsitzende des Vereins Psychagogisches Kinderheim Rittmershausen oder als Vizepräsidentin der Georgia Augusta. Ich könnte noch mehr Rollen aufzählen, aber ich habe mir gedacht, ich will Sie heute Abend nicht langweilen. Die Tatsache, dass Doris Lemmermöhle in den knapp 12 Jahren ihrer Tätigkeit hier in Göttingen in einer derartigen Rollenvielfalt aufgetreten ist, kann man als Hinweis für ein charakteristisches Merkmal ihrer Person werten. Der Volksmund würde dieses Merkmal mit engagiert und bereit zur Verantwortungsübernahme umschreiben. In der Psychologie ist seit einigen Jahrzehnten ein Modell der menschlichen Persönlichkeit verbreitet, nachdem die Unterschiede zwischen Menschen über 5 große Persönlichkeitsfaktoren beschreibbar sind. Einer dieser Faktoren wird als Conscientiousness bezeichnet, zu Deutsch Gewissenhaftigkeit. Personen mit hoher Ausprägung dieses Faktors zeichnen sich aus durch große Selbstdisziplin. Aus Langzeituntersuchungen weiß man, dass schulischer Erfolg und das individuelle Voranschreiten in höhere Bildungsschichten sich gut über die Gewissenhaftigkeit als Persönlichkeitsmerkmal vorhersagen lassen. Sie haben schon gemerkt, fast möchte man meinen, Doris Lemmermöhle habe den Persönlichkeitsforschern bei diesen Beschreibungen Modell gestanden. Sie selbst hat hier einmal im Rahmen dieser Ringvorlesung angedeutet, dass ihre berufliche Biografie keineswegs stromlinienförmig war. In meiner Rekonstruktion war diese Biografie aber von Anfang an durch Gewissenhaftigkeit charakterisiert. Über den sogenannten zweiten Bildungsweg erwarb sich Doris Lemmermöhle die Hochschulzugangsberechtigung. Nach einem Lehramtsstudium folgte ein Aufbaustudium in Soziologie, Politikwissenschaften und Judaistik. Anschließend wurde sie Lehrerin, studierte aber schon bald darauf berufsbegleitend Erziehungswissenschaften, die sie Mitte der 70er Jahre mit einem Diplom abschloss. Anfang der 80er Jahre folgte die Promotion und dann eine mehr als 10-jährige Tätigkeit am Zentrum für Lehrerbildung an der Universität Bielefeld, bevor 1994 die sozialwissenschaftliche Fakultät unserer Universität auf die segensreiche Idee kam, sie als Professorin an das pädagogische Seminar hier in Göttingen zu berufen. In ihrer Forschung spielt die Frauen- und Geschlechterforschung eine große Rolle, aber auch die Bildungspolitik und die Lehrerbildung in allen ihren Facetten. Den empirischen Ansatz hat sie dabei besonders betont, ohne ihn allerdings dabei zu verabsolutieren. Bildung und Lernen sind ihre Passionen, die sich durch viele ihrer Forschungsaktivitäten ziehen. Und ich glaube, wir werden heute Abend eine Kostprobe davon bekommen, wie weit das eigene Ringen um Bildung und um Lernen sich auch in vielen ihrer Forschungsbeiträge niederschlägt. Wir werden heute zu dem Thema Passagen und Passantinnen hören, aus einem über viele Jahre, und auch das geht nur mit einer gewissen Gewissenhaftigkeit, über viele Jahre der Versuch, das biografische Lernen wie wir in der Psychologie sagen würden, in den Zwangsbarrieren von institutionellen Vorgaben, sozialen Milieus und kulturellen Zuweisungen zu rekonstruieren. Ich glaube, wir sind alle gespannt darauf und freuen uns jetzt auf den Vortrag.
Lieber Hasselthorn, ganz herzlichen Dank. Wie immer, wenn man so viel Lobendes über sich selber hört, dann denkt man, hättest du doch einen ganz anderen Vortrag gemacht, nur nicht diesen. Mit diesem Gefühl stehe ich jetzt ein wenig hier, aber ich hoffe, Sie können mir trotzdem zuhören. Ich habe das Thema ausgewählt, weil es tatsächlich schon ein langes Thema von mir ist. Und wenn ich es gleich zu Beginn sage und einige von Ihnen möglicherweise das Gefühl haben, Sie hätten diese Situation schon einmal erlebt, dann kann ich Ihnen nur sagen, Sie haben recht damit. Es war vor 11 Jahren an einem wahnsinnig heißen Julitag, wo ich meine Antrittsvorlesung gehalten habe. Ich habe geschwitzt, es war furchtbar und ich habe zum gleichen Thema gesprochen. Und deswegen werden Sie sich auch erinnern können. Das liegt aber daran, dass es sich um einen Längsschnitt handelt, der älter ist als die Zeit, die ich hier in Göttingen verbracht habe. Aber ich bin damals mit diesem Vortrag und mit dieser Studie angetreten und möglicherweise werde ich sozusagen mein öffentliches Auftreten in solchen Vorträgen auch damit beenden. Ich beginne mit der Einleitung oder der Frage, wovon soll die Rede sein? Von Passagen und Übergängen war in dieser Ringvorlesung bereits mehrfach die Rede. So unter anderem bei Ingrid Gogolin, bei Jürgen Baumert und erst letzte Woche bei Martin Bethke. Von Übergängen von einem Status in den anderen, eben von Statuspassagen, wird auch heute die Rede sein. Konzentriert auf Passantinnen und hier insbesondere auf Haupt- und Realschülerinnen, das heißt auf diejenigen, deren berufliche Chancen, wie Martin Bethke letzte Woche vorgestellt hat, immer prekärer werden. Auch von dem, was gelernt werden muss, um diese Passagen erfolgreich zu bewältigen, so viel wie von der Bedeutung der Noten und Abschlüsse als Eintrittskarten für die jeweiligen Statuspassagen, war bereits aus unterschiedlichen Perspektiven die Rede. Anders allerdings als in den vorangegangenen Vorträgen geht es heute nicht um das Geplante, das Vorstrukturierte, das Intendierte und das Institutionalisierte Lernen, sondern es geht um das biografische Lernen. Mein Kollege Herlitz würde jetzt sagen, das gibt es gar nicht. Deswegen zitiere ich jetzt Theo Schulze, es geht um ein Lernen, das quasi nebenbei geschieht, das sich zunächst, wie Theodor Schulze sagt, unbewusst, gleichsam hinter dem Rücken der Lernenden vollzieht, das von Situation zu Situation springt, das sich selbst organisiert, indem jede Erfahrung schon auf Vorerfahrungen zurückgreift und weitere Erfahrungen nach sich zieht. Es geht um ein Lernen, das Schulze lebensgeschichtliches Lernen nennt und Peter Ahlheit Biografisierung und das sich, so Bettina Dausin, in den Selbst- und Wirklichkeitskonstruktionen als einzigartigen Leistungen von individuellen Subjekten spiegelt. Biografisches Lernen erfolgt in Auseinandersetzung mit jeweils spezifischen Handlungskontexten, mit institutionellen Vorgaben, sozialen Milieus und kulturellen Zuweisungen. Die Ergebnisse dieses Lernens lassen sich nicht in Klausuren und vergleichenden Abschlussarbeiten überprüfen. Sie finden sich vielmehr wieder in den biografischen Konstruktionen, in den Sichtweisen der Einzelnen. Biografisches Lernen erfolgt kontinuierlich. Besonders wichtige Anstöße aber erhält biografisches Lernen, wenn, so erneut Schulze, Widersprüche und Brüche zu den bisher für gültig gehaltenen Ordnungen auftauchen, wenn sich Gewohntes von einer anderen Seite zeigt, wenn Zweifel geweckt und Erwartungen enttäuscht werden. Biografisches Lernen findet daher besonders in sensiblen Phasen statt. Damit sind nicht, wie im Vortrag von Wolfgang Singer, einige von Ihnen werden sich erinnern, bestimmte biologisch vorgeprägte Zeitfenster gemeint, sondern solche Lebensphasen, in denen zum Beispiel Handlungskontexte gewechselt, Lebensplanungen realisiert, neue Rollen übernommen werden müssen. Solche sensiblen Phasen für biografische Lernprozesse sind gerade auch die Wechsel der Statuspassagen. Von dem, was beim Wechsel der Statuspassagen Berufsfindung, Berufsausbildung, Übergang in die Erwerbsarbeit oder in die Partnerschaft und die Familie biografisch gelernt wird oder doch gelernt werden kann, soll in meinem Vortrag die Rede sein. Den Hintergrund, ich habe es bereits gesagt, für meinen Vortrag bildet eine qualitative Längsschnittstudie, die 1988 begonnen wurde und im letzten Jahr abgeschlossen wurde. Zu 5 unterschiedlichen Zeitpunkten wurden die bei Beginn 13- bis 14-jährigen Schülerinnen und beim Abschluss 26- bis 27-jährigen jungen Frauen interviewt. Was interessierte uns? Uns interessierte, wie die in den Statuspassagen eingelassenen institutionellen Muster die Wege der Passantinnen räumlich und zeitlich lenken. Auf welche biografischen Ressourcen, institutionellen Muster, normativen Vorgaben die Passantinnen zurückgreifen, welche sie stabilisieren oder welche sie auch nicht mehr für angemessen halten. Und natürlich, was sie beim Durchlaufen und Gestalten der Statuspassagen lernen. Das heißt, in welche Richtung sich ihre Selbst- und Wirklichkeitskonstruktionen beim Gang durch die Statuspassagen verändern. Qualitative, sich über einen längeren Zeitraum erstreckende Längsschnittstudien wie die vorliegende sind relativ selten. Sie haben kaum Vorbilder, verlangen die Bereitschaft, neue Wege, auch Umwege zu gehen. Vor allem aber erfordern sie Zeit und Geduld, einen langen Atem und viele Autoren und Autorinnen. Dieser Vortrag heute könnte nicht stattfinden ohne die Mitarbeiterinnen, die in den 1980er Jahren diese Studie begonnen haben, denjenigen, die sie in den 1990er Jahren fortsetzten und denjenigen, die sie hier in Göttingen in den letzten Jahren abgeschlossen haben. Wenigstens die Mitautorinnen der letzten Phase will ich nennen: Steffi Große, Antje Schellack und Renate Putschbach. Ihnen sei auch an dieser Stelle herzlichen Dank gesagt für die engagierte und konstruktive Mitarbeit. Ich werde im Folgenden, dem zweiten Teil jetzt, auf den Anlass, die Hintergründe und Besonderheiten der Studie eingehen. Ich werde im dritten Teil anhand von 2 Einzelfällen Einblicke in das empirische Material und den komplexen Prozess der Gestaltung der Statuspassagen geben und des biografischen Lernens und zum Schluss einige zusammenfassende Ergebnisse aufzeigen. Statuspassagen sind Orte, an denen sich wie kaum sonst wo die Reise darstellt. Nicht jede Passage aber ist gleichermaßen wichtig für die Weiterreise. Und jede Passage hat ihre eigenen Rahmungen, Musterregeln, Anforderungen, Ressourcen. Von besonderer Bedeutung für die Weiterreise sind in modernen, arbeitsteilig und zweigeschlechtlich strukturierten Gesellschaften mit begrenzten und deshalb umkämpften Ressourcen die Statuspassagen Berufsfindung, Berufsausbildung, Berufseinmündung. Sie sind hervorgehobene Orte und Zeiten der Reformulierung und Modifizierung der in einer Arbeitsgesellschaft geltenden Muster. Sie sind aber auch Zeiten und Orte, die aus der Perspektive der Passantinnen und Passanten mit der Erwartung verbunden sind, hier müsse und könne individuell gewählt werden. Hier würden subjektiv, individuell die Weichen für das Leben gestellt. Das Handeln in diesen Statuspassagen ist also in hohem Maße von Intentionalität bestimmt. Zugleich allerdings ist es nicht voraussetzungslos. Denn jeder Mensch hat einen Stadtplan. In ihn eingegraben sind das ökonomische und soziale, das kulturelle Kapital der Herkunftsfamilie, Arbeits- und Berufserfahrung der Eltern und Geschwister, Erfolge und Misserfolge in der Schule, eigene Arbeitserfahrung und die Zuordnung zu dem einen oder anderen Geschlecht. Also auch die Küsse und Wohnzimmer, die Arbeitsplätze und die Fluchtwege. Unmittelbarer als in anderen Stadien und Situationen des Lebens treffen in diesen Statuspassagen die Handelnden und die Institutionen aufeinander. Hinsichtlich der Statuspassagen Berufsfindung und Einmündung in die Berufsausbildung gibt es nun in der Übergangsforschung und in der Geschlechterforschung seit Jahren eine unabgeschlossene Debatte. Gefragt wird nach dem relativen Gewicht des subjektiven Handelns und nach dem Gewicht der gesellschaftlichen Strukturen. Wer nimmt in welcher Weise Einfluss auf das, was in diesen Passagen geschieht? Sind alle, können alle handeln, wie sie möchten, können alle ihre Wünsche erfüllen? Oder sind die Strukturen so stark und steif, dass wir überhaupt keine Wahlmöglichkeiten haben? Diese Debatte entzündete sich vor allem daran, dass, und auch davon war bereits die Rede, Mädchen und junge Frauen bezüglich ihrer schulischen Leistungen, Noten und Abschlüsse längst ihre männlichen Mitschüler ein, wenn nicht sogar überholt haben. Und Ausschlussregeln, die Frauen früher den Zugang zu bestimmten Berufen verwehrt haben, längst aufgehoben sind. Dennoch vermelden die Berufsbildungsberichte alljährlich, dass sich kaum etwas an geschlechterspezifischen Ungleichheiten beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung geändert hat. Junge Frauen, so belegen diese Berufsbildungsberichte, münden immer noch in die sogenannten typischen Frauenberufe ein. Diese Berufe sind weiblich dominiert, das ist wohl wahr. Das allerdings ist nicht ihr hervorragendes Merkmal, sondern ihr hervorragendes Merkmal ist, dass sie durch niedriges gesellschaftliches Prestige, niedrige Verdienste, durch geringere Weiterbildungs- und Aufstiegschancen gekennzeichnet ist. Und dieses allerdings gilt insbesondere für die Berufe, die Hauptschülerinnen und Realschülerinnen zugänglich sind. Es scheint so, als sei das für Positionen und sozialen Status ausschlaggebende meritokratische Prinzip in unserer Gesellschaft für Frauen nicht in gleichem Maße zu gelten wie für Männer. Als wir damals 1988 den Modellversuch, aus dem diese Studie stammt, begannen, haben wir Interviews mit den Schülerinnen und Schülern gemacht und wir fanden sie keineswegs verankert in typisch weiblichen Lebens- und Berufseinstellungen. Wir fanden vielmehr eine Vielfalt von unterschiedlichen Berufen, von Zukunftsvorstellungen, von Wünschen für die Zukunft, von Träumen auch. Schon 1,5 Jahre später, nach einem mehrwöchigen Betriebspraktikum, sah das Bild anders aus. Berufswünsche, die sich nicht an den Grenzen von Schulabschluss, sozialem Milieu und Geschlecht orientierten, wurden in Zweifel gezogen. Gerade weil die jungen Frauen erwerbstätig sein wollten, kamen Zweifel auf. Zukunftsperspektiven wurden skeptischer beurteilt, Familiengründungen stärker in die Überlegungen einbezogen. Was hatten die jungen Frauen gelernt? Was hatten ihre Selbst- und Wirklichkeitskonstruktionen verändert? Waren sie einfach erwachsener geworden? Passten sie sich einfach an? Oder lag es vielleicht sogar an weiblichen Hormonen, wie uns immer noch respektable Wissenschaftler manchmal weismachen wollen? Wie würde es weitergehen? Dieses war der eigentliche Anstoß für die Weiterführung dieser zunächst nicht als Längsschnitt geplanten Studie. Die reine Neugier also. Nun lassen sich Inhalte biografischen Lernens nicht einfach aus Lehrplänen und Schulbüchern ablesen. Sie müssen vielmehr erfragt werden, und zwar bei denjenigen, die diese Lernprozesse durchlaufen und gestalten. Wir sind und waren also angewiesen auf deren Erzählungen, auf biografische Selbstpräsentationen, auf Vergleiche, aus denen wir Veränderungen oder Stabilisierungen der Selbst- und Wirklichkeitskonstruktionen erkennen konnten. Wir haben deshalb die jungen Frauen erneut befragt. Die dritte Erhebung fand 1992 statt, die vierte 1995. Dann gab es eine schriftliche Befragung, vor allen Dingen um den Kontakt zu halten, 1997. Und 2001 fand ein biografisch-narratives Interview statt. Von jeder der von uns interviewten jungen Frauen liegen uns etwa 200 Seiten Interviewstranskripte vor. Ich werde Ihnen, Sie brauchen keine Angst zu haben, im Folgenden also nur einen Aspekt und nur einen sehr kleinen Ausschnitt vorstellen. Sollten Sie allerdings die Erwartung haben, ich würde Ihnen gleich anhand von Prozentzahlen sagen, wie diese oder jene Gruppe von Mädchen oder jungen Frauen biografisch lernt, so muss ich Sie enttäuschen. Qualitative Studien setzen nicht auf Repräsentativität, sondern darauf, die Wirklichkeit zu interpretieren, sie etwas sichtbarer zu machen. Sie versuchen, im Einzelfall bestimmte Muster zu erkennen und von der Perspektive biografischer Aussagen her zu gesellschaftlichen Tatsachen zu gelangen. Wir haben, und das will ich Ihnen nur gerade im Überblick zeigen, 4 Lernprozesstypen gefunden. Über 2 werde ich Ihnen etwas sagen, nämlich über Linda und über Marie. Sie gehören 2 unterschiedlichen Typen an. Sie sehen aber auch, dass hier in der Mitte der Lernprozesstyp in unterschiedlichen Varianten vorkommt. Er endet allerdings sozusagen immer in der gleichen Situation, nämlich in der Selbstverortung in geschlechtshierarchischen Strukturen. Ich komme zu Linda. Linda und Marie, die ich Ihnen also vorstellen will, kommen aus Elternhäusern, in denen der Vater als Arbeiter ganztägig erwerbstätig und Haupternährer der Familie ist. Die Mütter verrichten den weitaus überwiegenden Teil der Haus- und Familienarbeit. Sie waren während der Familienphase längere Zeit nur Hausfrau und Mutter und arbeiten, nachdem die Kinder mehr oder weniger erwachsen sind, in Teilzeitarbeit, vor allem um die Rente aufzubessern, wie die Kinder meinen. Lindas biografischen Lernprozess haben wir beschrieben als den Weg von der Hoffnung auf sozialen Wandel zur reflexiven Selbstverortung in geschlechtshierarchischen Strukturen. Linda ist das jüngste von 5 Geschwistern, ihr Vater gelernter Tischler, die Mutter gelernte Hauswirtschafterin. Zum Zeitpunkt des Erstinterviews, also 1988, ist die Mutter halbtags erwerbstätig in einem Kindergarten als Raumpflegerin. Lindas Geschwister haben alle die Hauptschule besucht und machen eine Ausbildung im dualen System. Beim Erstinterview besucht die 14-jährige Linda die 8. Klasse einer Hauptschule. Sie präsentiert sich als aktive, selbstbewusste junge Frau, die der Planung des beruflichen Lebensweges eindeutig Vorrang vor Partnerschaften und Familiengründung einräumt. Hinsichtlich ihrer beruflichen Planungen bezieht sie sich auf ihre eigenen biografischen Ressourcen, zum Beispiel darauf, welchen Schulabschluss sie erreichen wird und welche beruflichen Zugänge ihr damit eröffnet oder eben auch verschlossen werden. Linda möchte zu diesem Zeitpunkt Polizistin werden. Sie gibt diesen Berufswunsch aber auf, weil sie befürchtet, den dafür notwendigen Schulabschluss nicht zu erreichen. Sie sucht nach einem Beruf, der gleichermaßen arbeitsinhaltliche und Verwertungsinteressen erfüllt und reflektiert dabei sehr genau ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt, denn sie fände es nicht schlecht, als Frau Karriere zu machen. Sie kritisiert, dass das Verhaltensrepertoire von Mädchen und Frauen im Vergleich zu dem der Jungen begrenzt ist und dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt die schlechteren Chancen haben. Sie hofft aber darauf, dass sich wohl bald, und ich zitiere, nur noch ältere Chefs aus Gewohnheit lieber noch für Jungs entscheiden. Und sie vertraut dem hohen Stellenwert von Leistung. Also ich finde das halt ein bisschen blöd, wenn man sagt, die Berufe sind die und die und die Berufe sind für die Frau geeignet und die für die Männer. Weil wenn man so daran denkt, so Dachdecker, Sie verdienen ganz schön viel Geld. Und so und als Verkäuferin oder Friseurin verdient man so wenig. Es kommt, so sagt Linda, nun ja nicht darauf an, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, sondern ich finde, es kommt auf die Leistungen drauf an. Hinsichtlich der Verhaltensweisen kritisiert Linda das Angeberverhalten der Jungen und wünscht sich selber aber gelegentlich, ein Junge zu sein. Also manchmal wünschte ich mir, ein Junge zu sein. Dann könnte ich endlich mal Dampf ablassen und so, als Junge und so, weil man traut einem Mädchen ja nichts zu. Wenn man sich jetzt mit einem streitet und so, oder man wird geärgert, dann sagen die Jungen immer gleich, na los, knallen wir eine. Das trauen die einem nicht zu, dass ein Mädchen auch mal zuschlagen kann, stellt sie bedauernd fest. Beim zweiten Interview, gut anderthalb Jahre später, ist Linda 16 Jahre alt und besucht die 10. Klasse der Hauptschule. Ihr Betriebspraktikum hat sie bewusst in einem weiblich dominierten Berufsbereich der Verkäuferin absolviert und sie macht dort die Erfahrung, dass die Arbeitsbelastung hoch, die Entlohnung dagegen niedrig ist. Ja, das große Praktikum, also das habe ich als Verkäuferin, also Fachverkäuferin in der Zoohandlung gemacht, also weil ich also auch eigentlich mal sehen wollte, wie es denn so in einem typischen weiblichen Beruf ist. Sie stellt fest, dass die Frauen da eigentlich immer nur die schlechteren Bereiche kriegen, die Angebote, Angebote mit langen Arbeitszeiten. Diese Erfahrung wächst Zweifel an der von ihr vertretenen Wirklichkeitskonstruktion der Gleichwertigkeit der Berufe und der Gleichheit der beruflichen Fähigkeiten der Geschlechter. Aus diesem Anstoß zum biografischen Lernen folgt eine Veränderung ihrer bisher vorwiegend auf arbeitsinhaltliche Interessen ausgerichteten Handlungsorientierung. Wenn schon hart gearbeitet werden muss, dann soll wenigstens das Gehalt stimmen. Linda entscheidet sich für den Beruf Malerin, Lackiererin. Ihnen mag das nicht hoch genug erscheinen, für Linda war es ein hoher Beruf. Sie reflektiert die Bedingungen für Frauen in einem männerdominierten Beruf, setzt aber darauf, dass sich im Zuge des gesellschaftlichen Wandels die Strukturen verändern und sie sowohl und die Betriebe sowohl in der Weise frauenfreundlicher werden, als Frauen selbstverständlich akzeptiert werden und die Betriebe zukünftig auch zur Unterstützung der Vereinbarung von Beruf und Familie Halbtagsstellen anbieten werden. Also sagt sie, so, die meisten Betriebe haben sich jetzt schon auch auf die Mädchen eingestellt, weil immer mehr Mädchen in diesen Beruf reingehen. Und deshalb wird es ganz normal sein, dass ein Mädchen in so einem Betrieb drinnen arbeitet. Mit solchen Aussagen versucht sie auch ihre Mutter umzustimmen, die den Beruf ablehnt, ebenso wie ihr Vater. Zum Zeitpunkt des dritten Interviews 1992 befindet sich Linda im ersten Ausbildungsjahr als Malerin-Lackiererin. Ihren Ausbildungsbetrieb hat sie sich sorgfältig ausgesucht. Den ersten hat sie abgelehnt, weil sie als einzige Frau unter 40 Männern gewesen wäre und dieser Betrieb hauptsächlich Außenarbeiten durchführt. Und da fühlte ich mich gleich irgendwie fehl am Platz, weil dann die Männer da, die haben halt auch gleich alle gesagt, ach, traust du dir das denn zu? Und so, und alleine schon, wenn man da in der Mittags- oder Frühstückspause saß, dann starten die alle einen an. Ungefähr so, als ob man sein Butterbrot anders isst als andere Menschen. Linda lernt, dass es nicht leicht ist, das einzige Huhn, so wie sie es sagt, das einzige Huhn in einem Hahnennest zu sein und entscheidet sich für einen Ausbildungsbetrieb, der kleiner ist und in dem sie eigenständig Arbeiten ausführen darf. Sie identifiziert sich mit den Arbeitsinhalten ihres Ausbildungsberufes. Er lernt eigenständige Handlungsstrategien, um Diskriminierung zu entgehen und sie verbessert ihre biografischen Ressourcen durch verstärkte Leistungen in der Berufsschule. Sie richtet ihr Handeln darauf aus, mit beruflicher Kompetenz ihre Leistungsfähigkeit in einem männerdominierten Beruf unter Beweis zu stellen. Ich fand das gerade gut, so sagt sie, weil, obwohl das ja heute nicht mehr so mit der Frauenunterdrückung ist, aber ich wollte, weil auch trotzdem noch viele von vielen Männern rüberkamen, nee, also Frauen können das gar nicht schaffen, die sind gar nicht imstande dazu. Da meinte ich so, man muss denen auch irgendwie vielleicht beweisen, dass man das dass das Frauen genauso gut machen können wie Männer auch. Linda lernt, sich durchzusetzen. Für diesen Prozess der Auseinandersetzung mit den beruflichen Handlungskontexten und den Geschlechterhierarchien sind zwei Interaktionspartnerinnen wichtig. Die Mutter, die zwar immer noch nicht mit Lindas Berufswahl einverstanden ist, sie aber aktiv dabei unterstützt, sich gegen Diskriminierung zur Wehr zu setzen, und sie findet eine Malermeisterin, die in der Berufsschule unterrichtet und erreicht hat, was Linda zu erreichen sucht, Erfolg als Frau in einem männlich dominierten Beruf. In der Statuspassage Berufseinmündung zum vierten Erhebungszeitpunkt 1995, Linda hat die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, nach kurzer Arbeitslosigkeit einen Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb gefunden, kommt sie ausgehend von ihren beruflichen Erfahrungen zu einer weiteren Umschreibung ihrer Selbst- und Wirklichkeitskonstruktionen. Hatte sie bisher ihre Hoffnung auf sozialen Wandel gesetzt, so hat sie aufgrund ihrer Erfahrungen im Ausbildungsbetrieb zum Zeitpunkt des vierten Interviews die Einführung auf frauenfreundliche Berufsstrukturen in der Arbeitswelt aufgegeben. Halbtagsstelle, so sagt sie, könnte man da bestimmt nicht kriegen. Und halt, was ich mir schon überlegt habe, ist, wenn ich jetzt Maler bleibe und ich meine, irgendwann denkt man ja auch mal vielleicht an Familiengründung, dass ich danach, wenn ich nochmal arbeiten gehen möchte, nicht als Maler zurückkehren würde, sondern halbtags irgendwie in einem Fachhandel. So mit Tapeten, Farben und so handeln, so mich als Verkäuferin, Fachverkäuferin so, also dann so anfangen will. In ihrem biografischen Lernprozess verarbeitet Linda diese Enttäuschung ihrer Erwartungen so, dass sie sich in ihrer Selbstkonstruktion auf Geschlecht als ein natürliches Identitätsmuster bezieht. Das war bei mir eigentlich schon immer so, sagt sie. Weiß nicht, das ist vielleicht das Weibliche, das typisch Weibliche, dass man so einen Drang hat, das Leben zu schenken, also das Muttergefühl zu haben. Linda macht erste Schritte auf dem Weg der Legitimation der traditionellen Frauenrolle. Zugleich gibt Linda die Vorstellung auf, durch eigenes Handeln Einfluss auf die Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse nehmen zu können, konkret die betrieblichen Bedingungen verändern zu können. Was sie zunächst sich selbst zugetraut hat, nämlich diese Veränderung, weist sie jetzt anderen gesellschaftlichen Gruppen zu. Kann sein, dass dann irgendwann die Gewerkschaften sagen, so, jetzt müsst ihr hier aber auch gerecht werden. Zum fünften Erhebungszeitpunkt Ende 2001, zum Zeitpunkt des biografisch-narrativen Interviews, ist eine Verstärkung des biografischen Lernprozesses in Richtung einer Anpassung an traditionelle Verhältnisse zu erkennen. Linda ist inzwischen seit einigen Jahren verheiratet, zögert aber die geplante Familiengründung noch hinaus, wozu auch die bereits in der Berufsausbildung entwickelte hohe Identifikation mit den Inhalten ihrer Arbeit und die Anerkennung, die sie nach der Ausbildung im Beruf erhält, beitragen. Aber auch trägt dazu bei, dass sie gelernt hat, mit ihrer Situation umzugehen. Und dann kam halt öfter, wenn ich besonders, als ich dann anfing, wo ich dann alleine weggeschickt wurde zu Baustellen, als ich dann Gesellin war. Und dann wurde man auch manchmal auch so empfangen, so, Sie sind ja eine Frau, guckt aus der Tür, sind Sie alleine? Ja, ich bin. Ja, dann sind Sie alleine und schaffen Sie das überhaupt alleine, auch wenn es manchmal nur ein Zimmerchen, ein kleines Zimmerchen zu streichen war. Hat man dann doch so eine Frage. Und dann, ja, natürlich schaffe ich das allein, das ist doch nur ein Zimmer. Oder ist noch mehr dazu gekommen? Oder so, antwortet man dann so. Ja, aber ich habe extra Ihrem Chef gesagt, die Lampen müssen abmontiert werden. Ich so, ja, das mache ich, das ist doch kein Problem. Sie gehen an Strom, also das sind jetzt einfach so Beispiele, die ich schon öfter schon erlebt habe. Ja, wieso soll ich das denn nicht können? Ich habe das doch gelernt. Das gehört doch zu meinem Beruf dazu. Das gehört jetzt wirklich dazu. Auf der beruflichen Ebene lernt Linda ganz selbstverständlich auf die erworbene Kompetenz zu setzen. Im privaten Bereich allerdings verläuft es anders. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass Linda jetzt ihren Wunsch nach Kindern und die vorrangige Ausrichtung des Mannes auf den Beruf mit dem Wesen der Geschlechter sinnstiftend begründet. Und es spiegelt sich auch in der Übernahme des traditionellen Drei-Phasen-Modells. Linda akzeptiert, trotz der immer wieder betonten hohen arbeitsinhaltlichen Interessen, dass mit Kindern ein Einstieg in ihren Beruf nicht mehr möglich ist. Und sie würde als Fachverkäuferin in einem Baumarkt arbeiten wollen. Da hätte ich überhaupt keine Probleme mit, dass ich irgendwo hier mal bei einer für irgendjemand putzen gehe, nee. Mal so ein-, zweimal in der Woche, so abends, um ein kleines Taschengeld für mich da zu haben, wenn's geht. Und wenn es dann gar nicht geht, sodass man sich dann auch nicht den wohlverdienten Urlaub für meinen Mann auch so, dann würde ich auf jeden Fall, wenn es im Kindergarten ist, gemeint ist das Kind, schon halbwegs irgendwie wieder arbeiten gehen. Wenn ich halt als Maler nichts kriegen kann, wenn ich nichts Halbtagsmäßiges anbietet, dann habe ich aber auch die Möglichkeit, das, was mein Lehrmeister da schon sagte, in den Baumarkt zu gehen. Linda hält auf ihrem Gang durch die Statuspassagen reichlich Anstöße zu biografischem Lernen, weil sich neue Erfahrungen nicht so ohne weiteres in ihren bisherigen Erfahrungs- und Wissensbestand integrieren lassen. Sie führt die Auseinandersetzung zwischen Struktur und Handeln zunächst durchaus offensiv und aktiv gestaltend, zumindest soweit es den beruflichen Bereich angeht. Gleichwohl erfolgt bis zum Ende des Beobachtungszeitraums eine Anordnung in die uns bekannten Verhältnisse, trotz der Veränderungen dieser Verhältnisse, die sie selber auch registriert. Kennzeichnend für diesen Lernprozesstyp ist die konflikthafte Aushandlung zwischen strukturellen Handlungskontexten und individuell biografischen Handlungsorientierung in Richtung Anpassung der Handlungsorientierung an schon bestehende institutionelle Muster, normative Vorgaben und Regeln, denen dann reflektierend Sinn verliehen wird. Wie die Geschichte weitergeht, kann ich Ihnen nicht sagen. Marie vom Traum des beruflichen Aufstiegs zur reflexiven Selbstgestaltung des eigenen Lebens. Marie wird 1973 in einer Kleinstadt als jüngstes von 4 wesentlich älteren Geschwistern geboren. Auch ihre Geschwister haben die Hauptschule besucht und danach eine Ausbildung im dualen System gemacht. Marie besucht die Hauptschule und verfolgt, als sie 15 Jahre alt ist, einen doppelten Lebensentwurf. Während der Lebensbereich Partnerschaft-Elternschaft selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebensentwurfs ist, anders also als bei Linda, beziehungsweise im Sinne Giddens routinisierter Bestandteil ihrer Handlungsorientierung und mit der in der Herkunftsfamilie vertretenen Normen in einem konfliktfreien Passungsverhältnis steht, bedarf ihr Berufswunsch Journalistin in ihrem sozialen Handlungsfeld einer expliziten diskursiven Legitimation. Ihr Berufswunsch ist nicht im sozialen Milieu der Herkunftsfamilie und dessen Normen und Wertvorstellungen verankert, und die für den Berufswunsch notwendigen Bildungsabschlüsse passen nicht zu dem in der Familie bisher üblichen Qualifikationsniveau. Eine langzeitige und aufwendige Ausbildung, Abitur und Studium entspricht nicht den finanziellen Möglichkeiten der Familie und auch nicht dem dort vorherrschenden Kosten-Nutzen-Verständnis. Dennoch hält Marie an ihrem Berufswunsch fest, ist aber gleichwohl insofern verunsichert, als auch ihr selbst Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihres Berufswunsches kommen. Auf die Frage, wovon denn die Realisierung ihres Berufswunsches abhängen würde, antwortet sie, hängt von mir selber ab. Also ob ich das dann wirklich will, ob ich das nun will oder ob das nur so ein Traum ist. So, ich werde Journalistin und alle sagen, mach das doch. Und in Wirklichkeit will ich das gar nicht werden. War jetzt Angeberei oder so. Man muss es schon wirklich wollen. Dann kommt man auch dran. Die Begriffe Traum und Angeberei verweisen auf ein implizites Wissen darüber, dass sie mit diesem Berufswunsch das soziale Herkunftsmilieu überschreitet. Zum zweiten Erhebungszeitpunkt 1990 hat Marie die bisherigen Aushandlungsprozesse um ihren Berufswunsch so verarbeitet, dass sie zwar an dem Berufswunsch Journalistin festhält, aber versucht, ihn zu den Anforderungen der Familie, die von ihr eine Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf erwartet, insofern in ein Passungsverhältnis zu bringen, als sie jetzt zunächst eine Ausbildung als Verlagskauffrau plant. Das ist gar nicht so einfach, weil meine Eltern sind eigentlich dagegen, dass ich das werde, weil sie meinen, das wäre ein Traum. Sie merken die Wiederholung. Und das wäre nicht so der Beruf, den ich eigentlich machen wollte. Meine Mutter meint immer, ich sollte Industriekauffrau werden. Und halt dieser typische Beruf und sowas ganz Ausgefallenes, bei uns auch in der Familie sind mehrere Geschwister, und da ist es halt ausgefallen, wenn einer Journalist werden will. Unterstützt wird diese Reduzierung ihres Berufswunsches dadurch, dass sie im Betriebspraktikum erfahren hat, dass für den Beruf der Journalistin das Abitur und ein Studium unbedingt nötig sind. Mit anderen Einwänden, die sich an der Norm traditioneller weiblicher Lebensentwürfe orientieren, wird Marie durch ihre Schwester konfrontiert. Die hat mich so mehr so beraten, wie ich denn mein Leben gestalten muss. Und ich muss ja auch, auf was ich Rücksicht nehmen muss bei der Berufswahl, ob ich jetzt schon mal mit 19 heiraten will und Kinder kriegen möchte oder erst mit 30 und so. Weil wenn ich jetzt erst meine Ausbildung, meinen Dings machen würde, dann wäre ich ja auch schon 19 oder 20. Ich meine auch so mit meinem Abi, und wenn ich dann erst in den Job käme, dass ich das dann jetzt für 3 Jahre vielleicht gar nicht lohnen würde, da drin zu bleiben. Und dann heiraten und Kinder und so. Maries Zweifel wachsen auch, wenn sie noch davon ausgeht, dass die Vereinbarung von Beruf und Familie durch ein zeitliches Nacheinander gelöst werden könnte. Der Prozess des biografischen Lernens verläuft bis zum dritten Erhebungszeitpunkt weiter in diese Richtung. Die von Marie angestrebte Option, eine höhere Handelsschule zu besuchen, um das Abitur zu machen, wird von der Familie nicht nur nicht unterstützt, sondern explizit abgelehnt. Zusätzlich zieht sich eine Lehrerin, die Maries berufliche Ambitionen bisher unterstützte, zurück. Zum Zeitpunkt des Drittinterviews ist Marie 17 Jahre alt und befindet sich in einer Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann. Sie verarbeitet die Zurückweisung ihrer beruflichen Aufstiegsambitionen als beschämend und als Verletzung ihres Selbstwertgefühls. Ja, weil wer weiß, was die dann gedacht haben, wenn sich da so eine Realschülerin bewirbt als Journalistin. Aus den Zweifeln ist die Gewissheit geworden, zu hoch hinausgewollt zu haben. Marie lernt sich zu bescheiden und ihre grenzüberschreitenden Wünsche auf später zu verschieben. Die Einmündung in den Beruf der Groß- und Außenhandelskauffrau präsentiert Marie als nicht geplant, als ein zufälliges, von außen an sie herangetragenes Ereignis, das halt dazwischen kam. Ihre Schwägerin, so Maries Erzählung, hat sie für ein Vorstellungsgespräch angemeldet. Marie lässt sich aus Jux darauf ein, erhält ein Angebot und ist zunächst geschockt, dass sie genommen wird. Aber meine Eltern sagten dann, ja, du musst das auch selbst wissen, aber, und wenn all die positiven Seiten von dem Job da, ja, dann habe ich gesagt, ja, dann lasse ich eben den Journalismus zurück. Also dann setze ich den an zweiter Stelle. Dann mache ich erst eine 3-jährige Lehre und dann mache ich, was dann kommt. Ich meine halt, es ist ja auch nicht so, dass ich mir den Traum quasi verbaut habe oder so. Also den erhalte ich mir auch und so. Und wie gesagt, wahrscheinlich werde ich es dann doch noch machen. Gleichzeitig aber ändern sich ihre beruflichen Orientierungen. Weil jetzt, wo ich das sehe, habe ich das doch einigermaßen verstanden, was meine Eltern mir dann immer wieder eingepaukt haben. Von wegen, lern doch den Beruf, da verdienst du richtig Geld, weil dann hast du das Geld und dann kannst du durch die Stadt gehen und dann kannst du dir eben auch einiges leisten. Diese Veränderung der beruflichen Handlungsorientierung kann Marie nur mit einem erhöhten Begründungsaufwand in ihre bisherigen Selbst- und Wirklichkeitskonstruktionen integrieren. hatte sie sich bisher als selbstbestimmt und als allein arbeitsinhaltlich interessiert konstruiert, so präsentiert sie sich zu diesem Zeitpunkt als eine an Sicherheit und materiellen Werten interessierte junge Frau mit instrumentellen Arbeitsinteressen und verleiht dadurch dem Anpassungsprozess Sinn. Der Wunschberuf Journalistin wird zu einer Option, die später noch einzulösen ist. Die Eltern werden als die Erfahrenen mit einem realistischen Blick für die Zukunft konstruiert. Die Familienorientierung gewinnt an Bedeutung, unterstützt auch dadurch, dass ihr Freund als neuer Interaktionspartner diese Orientierung ebenfalls unterstützt und ihr nahelegt. Nach der Ausbildung lösen sich Maries im Verlauf des Handlungsprozesses um ihre Berufsausbildung übernommenen Verwertungsinteressen, Sicherheit des Arbeitsplatzes, guter Verdienst, nicht ein. Zum vierten Erhebungszeitpunkt 1995, sie ist jetzt 21 Jahre alt, hat sie bereits zweimal aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen und nicht eingehaltener Verdienstzusagen, so ihre Konstruktion, ihren Arbeitsplatz gekündigt. Nach monatelanger Erwerbslosigkeit findet sie schließlich, erheblich unter ihrem Qualifikationsniveau, einen Arbeitsplatz am Fließband in der gleichen Fabrik, in der auch ihre Mutter arbeitet. Marie kritisiert jetzt die Lehrerin, die sie damals bei dem Berufswunsch Journalistin unterstützt hat. Ja, die hat einen diesen Hirn, ich sage immer Hirngespinste, damals nannten wir es Traumjob. Die hat einem das so richtig nahegelegt, das dann doch durchzusetzen, also diesen Traum sich zu erfüllen. Und das ist eigentlich, ehrlich, eine Verarschung. Das ist das also wirklich. Ich meine, weil es gibt Wichtigeres, als zum Beispiel Volontärin zu sein und Artikel zu verkaufen. Vielleicht würde ich jetzt hier sitzen und am Hungertuch nagen, weil ich meine Artikel nicht verkaufen kann. Wer weiß es denn? Rückblickend bilanziert Marie ihren bisherigen Berufsweg als beschämenden sozialen Abstieg, der durch die Diskrepanz zwischen den zu Beginn der Statuspassage Berufsfindung vehement vertretenen Aufstiegsaspirationen und dem Ergebnis an Peinlichkeit gewinnt. Sie entwickelt ein negatives Selbstbild. Das ist mir echt peinlich, weil echt, oh Gott, du hast doch was gelernt und hast da auch 3 Jahre richtig was für getan. Ich meine, und dann landest du in der Fabrik. Ist nicht zu glauben. Wir haben damals noch, das ist das Peinliche daran, wir haben mit der Klasse eine Besichtigung bei der Firma gemacht. Da habe ich nur gesagt, wie kann man hier arbeiten? Wie kann man das tun? Man verblödet doch. Und jetzt, wie kann man das nur tun? Und jetzt bin ich selber da. Das ist peinlich, weil ich früher eben immer so hoch hinaus wollte. Ich wollte das und ich hatte wirklich, oh, fantastische Träume. Das war wirklich gut, ehrlich. Und dann bist du bei sowas dann gelandet. Die Diskrepanz zwischen Maries aktueller beruflicher Situation und ihrer früheren beruflichen Orientierung kommt in einer grundlegenden, veränderten Selbstkonstruktion zum Ausdruck. Marie präsentiert sich als jemand, die versagt hat, die Selbstachtung verloren hat und deren Befürchtung im Erstinterview, eine Angeberin zu sein, sich aufgrund des Scheiterns ihrer beruflichen Pläne zu bewahrheiten scheint. Die biografische Erfahrung des sozialen Abstiegs verarbeitet Marie so, dass längerfristige berufsbiografische Perspektiven völlig aufgegeben werden. Handlungsorientierend wird als möglicher Ausweg aus der enttäuschenden beruflichen Situation die Ausrichtung auf Familie gesehen. Ein Ausweg, der ihr auch von der Familie, von ihrem sozialen Umfeld nahegelegt wird. Sie sagt, weil eben, wenn ich jetzt wieder in meinen Beruf komme, dann dauert es ja auch wieder eine gewisse Weile, bis ich das Level wieder erreicht habe, was ich hatte. Und dann dauert es erst wieder eine Weile, bis ich das Level wieder einen höher bin. Das dauert eben halt. Ich denke, vielleicht ist es dann auch schon zu spät. Vielleicht ist dann schon das Kind da. Zwischen dem vierten und fünften Interview findet ein von Marie als biografischer Wendepunkt wahrgenommenes Ereignis statt. Maries Freund trennt sich kurz vor der Hochzeit von ihr und sie sagt, Dadurch hat sich das ganze Leben, das Denken auch, so von Grund auf verändert. Und das gibt ihrem Lernprozess eine völlig andere Richtung. Im fünften biografisch-narrativen Interview stellt Marie retrospektiv ihre Sozialisation im Elternhaus als traditionell und unpassend in Frage. Sie verortet das eigene Verhalten als anpassend und wenig selbstbewusst ein und erklärt ihre bisherigen handlungsleitenden Norm- und Wertvorstellungen als veränderungsbedürftig. Ja, das war damals so mit Barbie und Ken. Da hat man sich das auch immer so, man hat sich das immer schon so als Vorfamilienleben gespielt und das ist einfach so eine Rolle. Das ist schon so, dass Mädchen da noch mit dieser Rolle groß geworden sind. Und heutzutage sieht man das halt alles ganz anders. Da hast du dir dann halt immer wieder diese ganzen Sachen vorgestellt. Du bist irgendwann mal erwachsen und dann heiratest du und dann hast du ein Kind. Nein, dann hast du noch ein Kind, zwei reichen dann aber auch, weil wir waren halt fünf zu Hause. Und das war also nie ein Thema. Also so mehr auf keinen Fall. Und dann strebst du eben hin, dahin. Ja, und jetzt musst du sehen, wo du bleibst. Jetzt musst du dein ganzes Leben wieder umdrehen sozusagen. Alles, was du vorher so ab Kindheit, Schule und wie gesagt, das fing ja schon damals mit den Rollenspielen an. Und hast du nicht gesehen, da hast du schon immer gedacht, also das wird was, das macht man so und heutzutage lebe ich ganz anders. Marie steht vor einem Neuanfang, der eine Neuinterpretation der bisherigen biografischen Erfahrung erfordert und einen neuen Entwurf für die Zukunft. Marie konzentriert, um den bisherigen Qualifikationsverlust wieder aufzuholen, ihr Handeln wieder auf den beruflichen Bereich und auf den Aufstieg von der Arbeit in der Produktion zu einer Tätigkeit im Büro. Den Plan einer Familiengründung stellt sie zurück, ohne ihn völlig aufzugeben. Für diesen Aufbruch gelingt es Marie ganz offensichtlich, auf Reserven aus bisherigen biografischen Lernprozessen zurückzugreifen, die es ihr ermöglichen, ihren Lebensentwurf zu verändern und erneut aktiv gestaltend anzugehen. Ja, das ist einfach, was ich halt mittlerweile denke ich, teilweise möchte ich ja auch wirklich wissen, ist man noch was wert in einer anderen Firma? Also es ist schon was, was mich teilweise in letzter Zeit auch wieder ja ein bisschen interessiert. Im Moment stehen wieder mehr Stellenanzeigen in der Zeitung und so, ich will mich einfach mal wieder bewerben. Ob Marie diese aufbrechenden Handlungsorientierung beibehält, in welcher Weise es ihr gelingt, den beruflichen Qualifikationsverlust aufzuholen und eine bessere berufliche Position zu erreichen und wie sie letztlich den biografischen Wendepunkt für eine völlige Neuausrichtung ihrer Handlungsorientierung nutzen kann, dies bleiben zum Ende des Beobachtungszeitraums offene Fragen. Für diesen Lernprozesstyp hat der biografische Wendepunkt einen besonderen Stellenwert. Durch grundlegende Enttäuschungen bei der Realisierung von Lebensentwürfen zeigen sich Dissonanzen und Widersprüche in den bisher entwickelten Selbst- und Wirklichkeitskonstruktionen, die zu einer grundsätzlichen Infragestellung des Verhältnisses von Struktur und Handeln führen. Für Frauen, das liegt unser empirisches Material nahe, kommt es zu diesen biografischen Wendepunkten vor allem dann, wenn nebenberufliche Enttäuschungen auch eine Familiengründung sich nicht mehr, zeitweise nicht mehr als zu realisierende Möglichkeit erweist. Die reflexive Verarbeitung dieser Enttäuschung weckt, das zeigt sich bei Marie, grundsätzliche Zweifel daran, ob traditionelle Norm- und Wertvorstellungen im Zuge von Individualisierungs- und Enttraditionalisierungsprozessen noch Orientierung bieten können. Dieser Lernprozesstyp zeigt, dass gesellschaftliche Veränderungen dazu führen können, dass sich die Akteurinnen mit einer erhöhten Anforderung an biografischer Planungskompetenz konfrontiert sehen. Sie werden zur Regulierung und Steuerung und zur Selbstorganisation und Selbstverantwortung bezüglich der persönlichen Lebensplanung veranlasst. Das schließt ein Kalkulieren mit Enttäuschen und biografischen Brüchen ein. Ich komme zum Schluss. Die Längsschnittstudie hat, so hoffe ich, deutlich machen können, dass Aussagen wie Frauen sind familien- oder berufsorientiert, wie wir sie in vielen Untersuchungen finden, allenfalls situative, zeitlich begrenzte Aussagekraft haben. Die jeweiligen Selbst- und Wirklichkeitskonstruktionen lassen sich angemessen nur verstehen, wenn wir soziales Handeln als einen permanenten Lern- und Aushandlungsprozess zwischen eigenen Intentionen, erworbenen Orientierungen, strukturellen Bedingungen, institutionellen Mustern und normativen Vorhaben begreifen. Zweitens, durch den Längsschnitt werden die jungen Frauen als biografische Akteurinnen sichtbar. Keine der jungen Frauen, die wir interviewt haben, wäre in einem Berufsbildungsbericht auffällig geworden. Alle hatten sie ihren Schulabschluss, alle hatten sie ihre Ausbildung gemacht, sie wären überhaupt nicht aufgefallen, hätten wir sie nicht interviewt. Es sind Akteurinnen, die sich nicht einfach den Bedingungen anpassen, sondern trotz einer Vielzahl biografischer Unsicherheiten versuchen, die Statuspassagen in Ausbildung und Beruf, wie auch in Partnerschaft und Familie, nicht nur zu bewältigen, sondern eigenverantwortlich zu gestalten, die ihr Handeln begründen können, sich reflexiv auf die jeweiligen Handlungskontexte beziehen, aus ihren Erfahrungen lernen und versuchen, steuernd in den Prozess einzugreifen. Allerdings, entgegen der These vom Abschied von der Kategorie Geschlecht und entgegen der vielfach und prominent vertretenen Individualisierungsthese, zeigen die dokumentierten Lern- und Aushandlungsprozesse, dass die Kategorie Geschlecht, das institutionelle Muster und soziale Milieus ihre orientierende Kraft keineswegs verloren haben, weder in den Institutionen noch in den Bezugsnormen der Individuen. Auch wenn die jungen Frauen der Moderne die einzelnen Statuspassagen zunächst nicht mit geschlechtsspezifischen Handlungsorientierungen und Selbstkonstruktionen betreten, so wird Geschlecht doch bereits als einschränkende Kategorie reflektiert und spätestens auf dem Weg durch die Statuspassagen werden die jungen Frauen dazu veranlasst, sich aktiv mit dieser Kategorie auseinanderzusetzen. Ähnliches gilt für das soziale Milieu. Viertens, für den Verlauf der Aushandlungs- und Lernprozesse ist entscheidend, in welchem Passungsverhältnis jeweils subjektive Handlungsorientierungen und biografische Ressourcen mit den Handlungsbedingungen auf der strukturellen, der institutionellen und normativen Ebene stehen und wie weit Übereinstimmungen mit den Norm- und Wertvorstellungen des engeren sozialen Umfeldes bestehen. Befinden sich die individuellen biografischen Wünsche der Akteurinnen mit den materiellen und immateriellen Ressourcen in einem Passungsverhältnis, kann der Aushandlungsprozess weitgehend auf der Ebene des praktischen Bewusstseins erfolgen. Ein solcher Aushandlungsprozess enthält nur wenige Anstöße zu biografischem Lernen. Kommt es dagegen zu Konflikten zwischen den Aspirationen, Konstruktionen und Orientierungen auf der einen und den Mustern, Vorgaben, Regeln und Ressourcen auf der anderen Seite, reicht ein solcher routinisierter Handlungsmodus nicht mehr aus, müssen bisher erfolgreiche Handlungsmodi reflektiert und gegebenenfalls verändert werden. Einen durchgängig konfliktlosen Lern- und Aushandlungsprozess haben wir nur bei einer ausschließlich auf Familie orientierten jungen Frau gefunden. Das unterstützende soziale Milieu ist in diesem Fall dadurch gekennzeichnet, dass es von gesellschaftlichen Individualisierungs- und Enttraditionalisierungsprozessen kaum tangiert ist und das soziale und ökonomische Kapital der Herkunftsfamilie ausreicht, um eine frühe Familiengründung abzusichern. Bei den eher konflikthaften Lern- und Aushandlungsprozessen haben wir im empirischen Material unterschiedliche Ausrichtungen gefunden. Nur der Lernprozesstyp Aufbruch, wie wir ihn bei Marie identifiziert haben, entspricht allerdings ansatzweise dem, was Marotzky unter dem Begriff des Bildungsprozesses fasst. Bildungsprozesse, diese Annahme legt das empirische Material nahe, werden durch solche Ereignisse aber nur angestoßen, wenn nicht nur der begrenzende, sondern auch der ermöglichende Charakter von Strukturen erkannt wird. Ansonsten wird Resignation nahegelegt. Ob und in welcher Weise die zu Ende des Beobachtungszeitraums angestoßenen Bildungs- und Lernprozesse weitergeführt werden könnten, darüber lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Voraussagen machen. Und hier zeigen sich eben auch die Grenzen solcher Studien. Sie können über die Rekonstruktion der Befragten biografische Lernprozesse aufzeigen. Sie können aufdecken, welche Normen, Vorgaben, Strukturen für die Orientierung und das Handeln der Akteure Relevanz gewinnen, aber sie lassen keine Zukunftsprognosen zu. Gewiss wäre es spannend zu wissen, wie die Lernprozesse der Passantinnen in den nächsten 10 Jahren verlaufen. Dazu allerdings bedarf es der Geduld und einer neuen Studie. Ihnen danke ich für Ihre Geduld und fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen erholsamen Sommer.